So, meine Damen und Herren, es ist 19.30 Uhr, pünktlich wie beim Anpfiff eines Fußballspiels. Fangen wir an. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem vierten Abend im Kepler-Salon, einem Projekt von Linz 09. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Einige unter Ihnen sind zum ersten Mal da, andere sind bereits zum zweiten, manche sogar zum dritten und einige sogar zum vierten Mal schon im Kepler-Salon, zur vierten Veranstaltung, zum vierten Mal. Das ist sensationell, darüber freuen wir uns natürlich. Sie haben es gelesen vielleicht in der Zeitung, oder Sie wissen es, dass wir mit diesem Format versuchen, Wissenschaft und Forschung und Expertentum in einer angenehmen Atmosphäre zu vermitteln, Expertinnen und Experten einzuladen, gemütlich zusammenzusitzen, auch ein Glas Wein oder Apfelsaft oder Wasser, was auch immer zu trinken und miteinander ins Gespräch zu kommen in anderthalb Stunden circa. Und das geht nun das ganze Jahr über, dieser Kepler-Salon. Sie alle können, wenn Sie gehen oder wenn Sie bereits gekommen sind, sich das Programm auch für die nächsten Wochen schon anschauen und auswählen, welche Veranstaltung Sie noch interessiert. Und Sie sind jederzeit bei uns herzlich willkommen, einfach vorbeizuschauen. Und Sie müssen auch nicht bei jeder Veranstaltung kommen, ist keine Verpflichtung, sondern immer dann, wenn Sie Lust haben. Sie können uns auch Vorschläge machen. Da hinten an der Rückwand ist so ein Formular, wo Sie sagen können, ich würde mal gerne etwas über Bienenzucht erfahren oder warum wird man Polizist oder wie wird man Kulturhauptstadt, was auch immer. Und wir nehmen diese Vorschläge ernst, versuchen sie dann zu berücksichtigen. Jetzt haben wir erstmal ein Programm für das erste Vierteljahr, aber das zweite, dritte und vierte Vierteljahr sind noch zu programmieren. Sie können sich einen Newsletter zusenden lassen. Sie können auch so eine Mappe erwerben bei uns und können alle Veranstaltungen, die ja dokumentiert werden in dieser kleinen Form, und deswegen gibt es diese merkwürdigen Klammern hier dran, kann man die einheften, kann man sammeln und hat dann am Ende des Jahres so ein Kompendium der Veranstaltungen von alter Musik über Mechatronik bis hin zur Frage, was macht eigentlich ein Geheimdienst? Und Sie können auf unserer Website schauen, www.kepler-salon.at, da erfahren Sie immer, was ist als nächstes dran. Dort werden auch Audio-Files der Veranstaltung zur Verfügung stehen. Deswegen tragen wir beide, obwohl es von der Atmosphäre her gar nicht notwendig wäre, ein Mikrofon. Sie kriegen nachher auch eins, mit dem Sie Fragen stellen können. Was können Sie noch bei uns tun? Sie können sich einen Stempel holen, wenn Sie einen Kulturpass haben. Das haben immerhin 3.900 Linzerinnen und Linzer bereits, einen Kulturpass, der sieht so aus wie ein Reisepass. Da kriegt man in bestimmten Veranstaltungen einen Stempel, wenn man bei Linz 09 ist. Und wenn Sie mehrere Stempel haben, ich glaube ab 18 beginnt es oder ab 12 sogar schon, da bekommen Sie irgendwelche Vergünstigungen. Das ist auch etwas, was für uns dazugehört, dass die Veranstaltung von Linz 09 für viele Linzerinnen und Linzer zugänglich sein sollen und dass man Spaß dran haben soll, auch hierher zu kommen. Also so wünsche ich Ihnen und uns jetzt viel Vergnügen bei diesem vierten Abend und ich freue mich ganz besonders, dass ich Ihnen Professor Kurt Schlacher vorstellen kann.
Guten Abend.
Von der Kepler-Universität. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Und es ist ja so, als wir dieses Format Kepler-Salon entwickelt haben, war das, das wissen Sie jetzt gar nicht, wie oft Sie schon im Gespräch waren, letztlich fast ein Dreivierteljahr lang haben wir das wie ein Running Gag gehabt, dass wir immer gesagt haben, was soll der Kepler-Salon, da haben wir gesagt, zum Beispiel so eine Frage beantworten, was ist eigentlich Mechatronik? Weil das hatte ich irgendwann mal in der Zeitung gelesen, in oberösterreichischen Nachrichten, dass Mechatronik ein Studiengang ist an der Kepler-Universität, der besonders wichtig ist, auch ich glaube, hoch dotiert ist von der Universität, zumindest hoch geachtet. Das werden Sie wahrscheinlich
eher Zweiteres.
Nie, genau. Werden Sie wahrscheinlich nie zugeben, selbst wenn es wahr wäre. Das wäre auch falsch, wenn Sie zugeben würden. Und ich habe mich immer, ich bin ja Geisteswissenschaftler, habe keinerlei Ahnung von dem Thema. Und das ist übrigens auch das Prinzip des Ganzen, dass ich keine Ahnung habe, weil ich sozusagen die Fragen stelle, die Sie vielleicht auch haben, aber wir stellen sie dann alle zusammen. Ich bin kein Experte, im Gegenteil, ein Nicht-Experte. Professor Schlacher ist Experte in diesem für Linz offenbar so wichtigen Studienbereich und Forschungsbereich an der Universität. Und Professor Schlacher ist seit 1992 bereits in Linz. Er ist in jedem Fall auch ein Kulturhauptstadtexperte, weil er nämlich aus einer Stadt kommt, die auch schon mal Kulturhauptstadt war, noch dazu in der österreichischen, nämlich Graz. Also insofern werden wir ihn am Ende dieses Jahres besonders befragen, wer war denn besser, Graz oder Linz. Aber im Ernst, Sie sind ein studierter Elektrotechniker an der Technischen Universität in Graz. Dort haben Sie sich vor allem auf dem Gebiet der Regelungstechnik, kommt schon meine erste Frage, hervorgetan und haben 1984 promoviert und seit 1992 sind Sie jetzt in Linz an der Kepler-Universität Professor für Automatisierungstechnik und Leiter des Instituts seit 2004. Des Instituts, das auch den Namen trägt für Regelungstechnik und Prozessautomatisierung. Und Sie sind in verschiedenen internationalen Gremien tätig, die führe ich jetzt nicht im Einzelnen auf, das steht aber eben alles in dieser kleinen Broschüre. Sie kommen weltweit rum, was dieses Thema anbetrifft. Wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten, aber nicht allzu viel, damit ich nicht meine Naivität verliere über die Frage, wo denn weltweit so die besonderen Schwerpunkte liegen. Und da habe ich Interessantes erfahren über China und Japan und Russland. Und das werde ich nachher mit Sicherheit nochmal öffentlich fragen, über den Unterschied zwischen dem deutschsprachigen und dem romanischen Sprachbereich und den Gender-Fragen zum Thema Ingenieurwissenschaften. Das hat mich gleich sofort fasziniert, was Sie da gesagt haben. So, und jetzt gehen wir einfach so vor, dass Professor Schlacher zunächst uns eine kleine Einleitung gibt. Deswegen gibt es auch diese Bildschirme, da müssen Sie sich jetzt ein bisschen drauf konzentrieren. Eine Einleitung gibt zu der Frage, was ist eigentlich Mechatronik? Und dann kommen wir gemeinsam ins Gespräch. Ich freue mich nochmal sehr, dass Sie da sind und einen guten Start.
Vielen Dank für die Einleitung. Ja, ich möchte Ihnen an Mechatronik anhand einiger Beispiele vorstellen, aber auch versuchen, eine Definition von Mechatronik zu finden, etwas über die Geschichte der Mechatronik erzählen, mechatronische Produkte und Prozesse vorstellen und eine Konklusion, die gleichzeitig der Start einer Diskussion sein sollte, bringen. Hier ein Versuch einer Definition. Mechatronik ist die integrative Verbindung von Mechanik, Maschinenbau, Elektronik, Elektrotechnik und das Kunstwort Mechatronik ist dem genau ein Resultat dieser beiden Fachgebiete, Mechanik und Elektronik. Aber selbstverständlich haben wir auch Maschinenbau, Elektrotechnik. Und das nächste wissenschaftliche Gebiet, was eine ganz erhebliche Rolle in der Mechatronik spielt, ist die Informationstechnik. Und hier insbesondere die Automatisierung und die Regelungstechnik. Jede dieser Disziplinen, die Sie hier sehen, hat eine entsprechend lange historische Entwicklung. Neu am Ansatz der Mechatronik ist nun, dass nicht mehr die einzelne Disziplin im Vordergrund steht, sondern das Zusammenwirken all dieser Disziplinen mit der Aufgabe, mechatronische Systeme, komplexe Systeme zu konstruieren. Und hier stehen funktionelle und räumliche Integration im Vordergrund. Ich werde später noch auf einige Systeme eingehen, aber jeder von uns benutzt ein Kfz. Hier haben Sie bereits einen Prototypen eines mechatronischen Systems, die mechanische Konstruktion der Karosse. Sie haben das Antriebsaggregat, sei es auf Diesel- oder Benzinbasis. Jeder moderne Motor wird heute computergesteuert und das Navigationsgerät sagt Ihnen, wohin Sie fahren, noch nicht, wohin Sie wollen. Und die Radarabstandsmessung warnt Sie, wenn Sie zu nahe am Vordermann sind. Und in Zukunft wird sie wahrscheinlich auch einen Bremsvorgang einleiten, beziehungsweise wenn Sie zu schnell in eine Kurve fahren, wird eine Elektronik versuchen, den Fahrfehler zu korrigieren und ebenfalls in Zukunft nicht nur mit aktivem Eingriff auf die Bremse, sondern auch auf die Lenkung. Was Sie hier einmal sehen, ist so eine allgemeine Definition der Mechatronik. Wenn Sie ins Internet schauen, dann finden Sie verschiedene Darstellungen. Hier habe ich eine heruntergeladen. Hier steht Informatik, Informationsverarbeitung, Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechanik. Und die einzelnen Laschen sollen die enge Verzahnung dieser Gebiete andeuten. Und weil ich es in einer Ebene dargestellt habe, eigentlich müsste man das als Kugel darstellen, wo alles mit allem verbunden ist. So viel einmal zum Versuch, was Mechatronik ist. Aber ich glaube, es ist auch ganz interessant, sich die Geschichte anzuschauen, wie es denn zu Mechatronik gekommen ist. Und da gibt es einige ganz bemerkenswerte Punkte. Also meiner Meinung nach beginnt ungefähr zwischen 200 und 300 vor Christus beginnt Mechatronik. Berühmter Mann, Heron von Alexandria, ein auserlesener Ingenieur, beschreibt in seinem Werk Automata die Anfertigung automatischer Tempeltüren, um die Gläubigen zu beeindrucken. Die haben ungefähr so funktioniert: Der Gläubige hat ein Feuer eröffnet, das hat Wasser erwärmt, Dampf erzeugt, damit hat sich die Tempeltüre geöffnet, eine Gottheit ist herausgefallen. In Pneumatica beschreibt er die Konstruktion eines Weihwasserautomaten. Sobald eine Münze eingeworfen wird, drückt dann das Gewicht auf einen Mechanismus und etwas geweihtes Wasser kommt aus dem Automaten und kann dann von dem Gläubigen in Empfang genommen werden.
Hat sich nicht durchgesetzt, ne?
Doch, er hat es, war, ich glaube, er war sehr erfolgreich mit seinen Automaten. Was wir heute nicht hundertprozentig nachvollziehen wissen, ist, ob auch alle Automaten, die er beschrieben hat, funktioniert haben. Die Tempeltüren sind aber gefunden worden. ...1788 ist vielleicht ein nächster wichtiger Punkt. James Watt führt den Fliehkraftregler ein, den Sie vielleicht in Museen gesehen haben, zum Beispiel in Steyr, Museum der Arbeit oder sonst wo. So eine Einrichtung, die dreht sich, dann hat man da hier so Gewichte drauf, die verändern ihre Lage und verstellen ein Ventil und man hofft, dass jetzt die Dampfmaschine schneller oder langsamer funktioniert. Und zu diesem Zeitpunkt war auch noch sehr viel, auch in diesen Regelungsanwendungen, auf Hoffnung aufgebaut. Das heißt, ein analytisches Verständnis, was man tut, war im heutigen Sinne noch nicht vorhanden. Das ändert sich dann circa in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und hier werden Sie die ersten modernen Untersuchungen, zum Beispiel auf das Zusammenwirken einer Dampfmaschine, deren Drehzahl, deren Geschwindigkeit, deren Leistung man regelt finden. Auch Wasserturbinen waren bereits damals entscheidend. Und diese Entwicklung wurde bereits wissenschaftlich universitär begleitet. Jeder von uns kennt ein Flugzeug, fliegt damit. Begriff Autopiloten. Die eigentlichen Piloten dürfen sich zurücksetzen, nur wenn sie im Hudson River landen wollen, müssen sie dann auch wirklich eingreifen. Das kann der Autopilot noch nicht. Was vielleicht weniger bekannt ist, dass 1912 bereits der erste Autopilot konstruiert wurde. Und zwar von einer amerikanischen Firma, Sperry Corporation, womit man bereits den Geradeausflug steuern konnte. Autopilot, geregeltes Flugzeug, geregelte Wasserturbine, Dampfmaschine, das sind sicher die Anfänge der Mechatronik. Und die Entwicklung geht natürlich stürmisch weiter. Ab 1930 haben sie die Automatisierung von Wasserkraftwerkanlagen zum Stand der Technik. Sie können zum Beispiel von einer Firma BWC Braun Boveri, falls Sie sich noch an diese Firma erinnern, Regelungsgeräte kaufen, die ungefähr die Größe eines Kleiderschrankes haben, aber bereits diese Aufgaben entsprechend übernommen haben. Natürlich, so unerfreulich auch kriegerische Auseinandersetzungen sind, es gibt natürlich in dieser Zeit auch entsprechende technische Entwicklungen. Der unbemannte sprengstoffbeladene Flugkörper V1 war der erste Marschflugkörper. Diejenigen, die vielleicht einen der beiden Irakkriege verfolgt haben, werden den Einsatz moderner Marschflugkörper, die ja von Amerika im TV gesendet wurden, verfolgt haben. Und die V2, eigentlich Grad 4 genannte Rakete, entwickelt von Wissenschaftlern um Wernher von Braun, war die erste entsprechende Großrakete. Danach setzt eine stürmische Entwicklung ein. Ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen, aber am 21. Juli 1969 betritt der erste Mensch den Mond. Das war ein Projekt, für das ein extremer technischer Aufwand betrieben wurde. Sie haben die Zusammenwirkung, neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Maschinenbau, der Werkstoffe, aber auch der Kommunikationstechnologien, der Telekommunikation und selbstverständlich gehen auf diese Zeit die Konstruktion der ersten Mikroprozessor, der Computer zurück, so wie wir sie heute auf unseren Schreibtischen im PC verwenden. Ja, lassen Sie mich jetzt einmal die technische Entwicklung ein wenig stoppen. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts werden die ersten automatisierten Fabriken errichtet, die bereits von Computern gesteuert werden, wobei man sich unter Computern große Kästen vorzustellen hat, die so einen halben Raum gefüllt haben. Es gab Computer, da saßen Leute drinnen, weil da sind immer die Teile ausgefallen und da ist immer einer herumgelaufen und hat schnell eine neue Röhre hineingesteckt. All das ist natürlich heute nicht mehr der Fall. Im Jahre 69 wird das Kunstwort Mechatronik von der japanischen Firma Yaskawa Electronic Corporation erfunden bzw. eingeführt, deckt aber noch nicht den heutigen Begriff der Mechatronik ab, sondern hat vor allem mit Feinwerktechnik und Elektromechanik zu tun. Warum das? Sie haben vielleicht noch Rechenmaschinen gesehen. Eine Additionsmaschine, was konnte damals eine Maschine? Addieren, subtrahieren und wenn man viel Geld bezahlt hat, multiplizieren. Und das mechanisch. Also dividieren, das war schon nur mehr den ganz exzellenten Maschinen vorbehalten. In den 80er Jahren, insbesondere in Japan, in Asien und in Europa, bildet sich jetzt ein großer Bedarf an akademisch ausgebildeten Mechatronikerinnen. Das heißt, hier hat die Industrie erstmals nachgefragt, vielleicht erklärt es, warum hier Europa und Japan führend waren, weil Europa und Japan keine so starke Militär- und Luftfahrttechnologie hatten. Das waren Industrieunternehmen, wo der Systemgedanke, dass verschiedenste Wissensgebiete kooperieren müssen, schon sehr früh ausgebildet sich hat. Und hier kommt es jetzt wirklich zu etwas, worauf alle Linzer stolz sein können. 1990 bietet die Johannes Kepler Universität weltweit das erste Vollstudium an. 1994 folgen Bochum, die Universität Bochum und eine Fachhochschule in Kiel. Und danach geht es wieder stürmisch los. Sie finden weitere Angebote von diversen Fachhochschulen, HTLs und auch als Lehrberuf. Das heißt, Mechatroniker ist ein Beruf, der alle Bildungsstufen abzudecken vermag. Und derzeit ist Mechatronik eine weltweit anerkannte wissenschaftliche Disziplin, die in allen Industrieländern gepflegt wird. Also, so viel zur Entwicklung der Mechatronik und der Geschichte. Und jetzt erlauben Sie mir, dass ich auch einige Worte speziell über die Leistungen der Johannes Kepler Universität sage. Wie erwähnt, seit 1990 ein volles Diplomstudium dank Professor Peter Weiß, der als damaliger Dekan Hervorragendes zum Gelingen dieses Studiums beigetragen hat. Seit 1994 gibt es erste Absolventen, seit 2007/2008 auch ein Bachelorstudium in Mechatronik, 2009, entschuldigen Sie, ist ein Tippfehler, das sollte 2010 heißen, ein Masterstudium in Mechatronik. Derzeit studieren 700 Studentinnen Mechatronik und mehr als 700 haben bereits das Studium absolviert. So viel zur akademischen Seite, aber zur wirtschaftlichen Seite. 2001 erfolgt die Gründung des Linzer Kompetenzcenters in Mechatronik im Rahmen eines K-Plus-Programmes in Kooperation mit der Johannes Kepler Universität und 30 bis 40 Forscher arbeiten an mechatronischen Fragestellungen. Und seit 2008 betreibt die Johannes Kepler Universität zusammen mit diesem Zentrum und der Firma Fatron, eine Forschungsfirma für die Stahlindustrie, das Austrian Competence Center in Mechatronics im Rahmen eines Komet-Programmes der österreichischen Forschungslandschaft. Und in einem Vollausbau werden hier ca. 100 Akademiker hochinteressante Arbeitsplätze finden. So viel jetzt zur Entwicklung, was sich hier in Linz tat. Jetzt Produkte des Alltags. Wo finden Sie mechatronische Produkte? Zum Beispiel ein Antiblockiersystem. Das kennt jeder beim ABS wahrscheinlich immer, denkt er nur daran, wenn die Leuchte aufleuchtet, dass es momentan nicht funktioniert, weil die Sensorkontrolle nicht okay war. Sie haben eine Anti-Schlupfregelung, dass manche Motoren sind so stark, dass der normale Bürger mit so einem Auto nicht einparken kann. Und damit es ihm gelingt, hinreichend langsam zu fahren, ist eine entsprechende Regelung notwendig. Sie haben ein elektronisches Stabilitätsprogramm, das ich bereits erwähnt habe. Hier haben Sie die Möglichkeit, wenn durch einen Fahrfehler ein Schleudervorgang eintritt, dass rechnergesteuert das Fahrzeug wieder stabilisiert wird. Alles Dinge, die Sie täglich kaufen können. Entscheidend sind Common Rail für Dieselmotoren, eine neue Technologie, jetzt also nicht mehr neu, eine ausgereifte Technologie, die essentiell ist, dass Dieselmotoren die Umweltauflagen bezüglich Sauberkeit oder Sauberkeit ist vielleicht zu viel gesagt, geringe Verschmutzung einhalten können. Navigationsgeräte, Radar zur Abstandsmessung. Sie haben Camcorder, Fotografie. Heute spricht jeder von digitaler Fotografie, aber die Fotografie verbessert sich nicht, wenn die Linse, die Optik schlecht ist. Hier haben Sie ein raffiniertes System, das automatisch die Scharfeinstellung übernimmt und optimal sich dem Bild anpasst. Sie finden Mechatronik in der mobilen Datenübertragung, in der Mobiltelefonie. Aber es gibt auch ganz andere Anwendungen, wie zum Beispiel ein smarter Ski. Das wäre ein Ski, bei dem Sie entsprechende Schichten implementiert haben. Und er bekommt eine besonders gute Dämpfung. Eigentlich ist das so ein kleines Kraftwerk, nicht? Durch die Dämpfung erzeugt er Strom. Könnte man in den Skischuh umleiten und damit heizen. Aber ich weiß nicht, ob sich das Prinzip schon durchgesetzt hat. Oder in der Prothetik, nicht? Moderne Prothesen. Sie haben hirngesteuerte Prothesen, gedankengesteuerte Prothesen. Das sind alles substanzielle mechatronische Produkte. Aber das ist nur ein kleiner Auszug. Hier habe ich einmal so ein ganz einfaches Schema einer Common Rail-Einspritzung. Über das Common Rail wird hier Diesel eingespritzt bei extrem hohen Drücken. Mikroprozessoren steuern den Einspritzvorgang. Sie haben mehrere Einspritzungen pro Verbrennung, um ein möglichst schadstoffarmes Gas zu erzeugen. Und das ist erfordert mechatronische Elemente. Jeder, der heute so ein Auto verwendet Mechatronik. Oder Sie haben hier so einen Schnitt durch einen Camcorder. Hier haben Sie funktionelle und räumliche Integration auf engstem Platz. Mechanische Komponenten, elektronische Komponenten und nur deren Kooperation erlaubt, dass Sie dann so ein Gerät verwenden können, auch weglegen und manchmal sogar hinunterwerfen. Das halten die neuesten Geräte schon aus. Industriellen Anlagen und Prozesse jetzt wichtiger. Vielleicht haben Sie weniger damit zu tun, wenn nicht beruflich. Aber elektrohydraulische Systeme, das sind Systeme, mit denen Sie ungeheure große Kräfte erzeugen können. Also ich möchte einmal so ein Stahlwerk, so ein Walzgerüst zitieren. Hier erzeugen Sie Kräfte von zigtausenden Tonnen. Und denken Sie, ein Schiff mit 10.000 Bruttoregistertonnen, wenn Sie das in Ihrem Urlaub sehen, mit dem können Sie schon eine ganz schöne Kreuzfahrt machen. Nicht? Nur damit man sich etwas vorstellen kann, was so ein Gerüst erzeugt. Industrieroboter, Produktionsstraßen für Autos, elastische Roboter. Stahl- und Walzwerke habe ich bereits erwähnt. Aber ganz entscheidend sind auch intelligente und funktionale Materialien, die ganz neue Möglichkeiten ihnen geben. Ich möchte hier kurz an Piezo-Materialien denken, nicht? Mit denen können Sie so einen fürchterlich starken Schall oder Luftdruck erzeugen. Und das ist gut, wenn er einen Nierenstein trifft. Der zerbröselt nämlich dann. Nicht? Also hier finden Sie von der Medizintechnik, von der angefangen zur Messtechnik, bis zum neuartigen Leichtbau mit eingebetteter Aktuatorik, Sensorik, Werkzeugmaschinen, chemische Industrie, eine Menge von Applikationen. Und hier sehen Sie einmal so einen Ausschnitt aus einer modernen Hydraulik, Mikroprozessor gesteuert, entsprechende funktionelle und räumliche Integration. Aber es muss nicht alles in der Mechatronik so klein sein. Wir können auch viel größer werden. Hier sehen Sie entsprechend ein Walzgerüst. Vergessen Sie bitte nicht, bei so einer Maschine, die vielleicht altmodisch ausschaut, haben Sie mehr Rechenleistung installiert als bei einem Superrechenzentrum vor 10 Jahren. Und an dieser Stelle hier sehen Sie einen Mechatroniker. Das ist der einzige, der nicht so angezogen ist. Ja? Der war nämlich bei der Inbetriebnahme der neuen Software, die hier für die Regelung dieses Walzwerkes verwendet wurde, dabei. Einfach zu erkennen.
Wo ist das
in Linz? Nein, das ist in Tschechien. Vítkovice. Ja. Ich glaube, ich habe ungefähr mich an
Sie
der
haben
Zeit.
Noch, vorhin haben Sie so einen netten kleinen Film noch gehabt, den wir.
Ja, den habe ich auch noch.
Wollen Sie den wollen,
zeigen? Ja, nein, ich habe auch hier noch einiges für die Fragen.
Das hat mir gefallen, das war so
okay. Eine
praktische Anwendung.
Das ist mehr als eine praktische Anwendung, bevor wir zur Conclusio kommen. Etwas, was Mechatronik in der modernsten Entwicklung zeigt. Okay, hier? Ja.
Ja,
so, jetzt muss man nur noch groß kriegen. Hier? Nein? Ist ein Produkt einer amerikanischen Firma, genannt Boston Dynamics, die diesen Roboter, der autonom ist, bitte, im Rahmen eines DARPA-Programmes erzeugt hat. Hier haben Sie eine sehr enge Kooperation von Mechanik, die Regelung und Steuerung. Die Beine werden hydraulisch bewegt. Getrieben wird das Ganze von einer kleinen Gasturbine, die die hydraulischen Pumpen antreibt. Die Regelung hier und die Steuerung ist am Roboter. Das heißt, die Maschine ist autonom, wird jetzt in eine neue Generation weiterentwickelt, weil sie noch eine relativ kurze Betriebsdauer hat, kann aber bereits durch das Gelände marschieren, Schnee, Eis.
Also könnte zum Beispiel auf dem Mars rumlaufen? Noch nicht?
Noch nicht, weil er braucht Sauerstoff.
Okay.
Aber wenn man ihn autonom auch versorgt, und hier sieht man, was die Maschine in Zukunft können wird. deswegen in Zukunft, weil man sieht, dass die Energieversorgung hier noch nicht dabei ist.
Ne? Sehr unglaublich. Warum fasziniert uns das jetzt so? Weil es die Verbindung ist zum Menschlichen oder zumindest zum Animalischen. Ne?
Ja.
Das wirkt, wie haben Sie es vorhin genannt? Der große Hund, oder?
Das Produkt heißt Big Dog. Big von Dog. Boston Dynamics ist der große Hund. Ja.
Und worauf zielt das jetzt mal?
Also, das da ist im Rahmen von DARPA von Boston Dynamics erzeugt. DARPA ist ein großes amerikanisches Programm. Heißt die Defense Agency Research Program. An diesem Produkt arbeiten ca. 100 Akademiker. Davon sind also 50 permanent. Mhm. Und es beteiligen sich die wichtigsten amerikanischen technischen Universitäten an diesem Programm.
Aber jetzt in der konkreten Antwort ist das Weltraumforschung?
Also Nein, Militärforschung.
Militärforschung.
Das ist reine Militärforschung. Das Gerät wird also ein Transportgerät sein, überall dort, wo man mit Rädern nicht zum Ziel kommt. Er kann über Schnee, er kann Berge, er kann durch den Wald.
Jetzt frage ich mal so ganz direkt, glauben Sie, dass das was mit dem Afghanistan-Krieg zu tun hat?
Nein.
Der Amerikaner?
Nein.
Dass die daraus so entwickelt haben, wir kommen da nicht
nein,
weiter.
Nein,
im Hindukusch?
Nein. Also die Gehmaschinen in der Militärtechnik gibt es seit den 50er Jahren. Okay. Nur die Erfolge waren immer sehr bescheiden.
Und jetzt gibt es eine neue Dynamik.
Und jetzt gibt es eben eine neue Dynamik.
Gut, an der Stelle erstmal zwischendurch recht herzlichen Dank, Professor Schlacher, für Ihre Einführung aus Einleitung sozusagen in das Gebiet. Also ich weiß jetzt sehr viel besser, was Mechatronik ist. Damit hat sich ein Kreis geschlossen gegenüber unserer ewigen Ausgangsfrage. Also auch die Verbindung eben, hätte sich ja eigentlich auch fast denken können, eben von der Zusammensetzung von Mechanik und Elektronik. Wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, wenn ich sogar jetzt ein paar von Ihnen das ohnehin schon wussten und Eulen nach Athen getragen worden ist, aber ich bin ein armer Geisteswissenschaftler und brauche solche konkreten Anschauungen. Das haben Sie wunderbar gemacht, dass Sie nicht nur historisch, sondern eben auch so ganz praktisch gesagt haben, wie es zu dieser relativ neuen Wissenschaft, wir haben es vorhin besprochen, 60er Jahre, Sie haben schon etwas gezögert, ob man sagen kann, noch relativ neu, aber das ist ja wirklich innerhalb der Menschheitsgeschichte eine kleine Etappe. Als Sie vorhin über die Geschichte gesprochen haben, da ist mir aufgefallen, zwischen dem antiken Forscher, wie hieß er, Heron?
Heron von Alexandria.
Und dann 1722 waren ja Dark Ages. Ist dazwischen gar nichts passiert in dem Forschungsgebiet?
Nein, es gab einige Entwicklungen, also insbesondere in windgetriebenen Pumpen. Mhm. Es hat ja vorher schon auch Dampfmaschinen gegeben, die im Bergwerk Wasser gepumpt haben. Aber all diese Maschinen sind von ihrem intellektuellen Glanz, haben sie die Griechen noch nicht erreicht. Mhm.
Und bei den Griechen war es ein bisschen Spielerei, ne?
Es war Spielerei. Also es hatte keine Anwendung.
Weihwasserspender oder Dampftüren öffnen war ja mehr ein Stückchen Magie als reales Leben.
Es war ein gutes Einkommen.
Genau.
Okay. Ja. Also kommerziell war es interessant.
Gut. Das führt mich jetzt, aber dann bleibe ich, wollte es gerade öffnen ins Publikum, das führt mich dann doch auch noch zu einer Frage, die mich sehr interessiert. Also ich kenne so aus der Debatte, in den Universitätsdebatten kenne ich so diese Problematik von angewandter Wissenschaft, die jetzt auch konkret der Industrie zuarbeitet, konkreten Auftraggebern zuarbeitet und der sogenannten, was es ja letztlich nie gegeben hat, aber behauptet worden ist, es trotzdem der zweckfreien Forschung, dass Linz Mechatronik entwickelt, ist, kommt ja nicht von ungefähr, sondern da gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Industriegeschichte und der ökonomischen Situation in Linz und diesem Studiengang. Mit anderen Worten, ist Ihr Studium oder ist das Studium der Mechatronik in Linz so aufgebaut, dass es zielorientiert auf die wirtschaftliche oder industrielle Situation von Linz zielt? Welche Beziehungen gibt es zwischen Ihrem Studiengang und der existierenden Linzer Wirtschaft?
Also dazu müsste man drei Punkte erwähnen. Der erste Punkt ist, dass Mechatronik tatsächlich hier errichtet wurde, weil es ein massiver Wunsch der lokalen Industrie war. Der zweite Punkt, der wirklich erwähnenswert ist, Linz hatte das Glück, ein Mechatronikstudium von null aufzubauen, ohne bestehende Ressourcen einbauen zu müssen. Daher ist es auch hier gelungen, das erste Vollstudium zu machen, und bei der Konstruktion dieses Vollstudiums wurde auf die wissenschaftliche Komponente sehr großer Wert gelegt. Das heißt also, ein Mechatronik-Absolvent ist wirklich befähigt, auch zur hochstehenden wissenschaftlichen Arbeit, die nicht notwendigerweise angewandt ist.
Aha.
Und inzwischen ist das auch sehr positiv von der Industrie zur Kenntnis genommen worden, weil gerade Leute, die in den Grundlagen ein sehr gutes Wissen haben und diese sich die nötigen Kenntnisse haben, ein Langzeitwissen haben, das auch sehr industrietauglich ist. Ich sage es meinen Studenten immer, Maxwell, Ende 19. Jahrhundert, Handy wird danach gebaut. Computersprachen habe ich schon 6 oder 7 gelernt. Nicht? Das eine wechselt sehr stark, Grundgleichungen der Elastizitätstheorie, der Mechanik, 200, 250 Jahre. Man muss sie nur können.
Das war interessant, weil Sie vorhin auch gesagt haben, so eine revolutionäre Dynamik hat Ihr Forschungsgebiet gar nicht. Es gibt so, also die Anwendung ist revolutionär und dynamisch und wird immer schneller und immer diffiziler oder wahrscheinlich immer kleiner. Aber die Grundfesten Ihrer Wissenschaft sind ähnlich wie die der Theologie unumstößlich.
Nein, im Gegensatz zur Theologie sind wir umstößlich, wir lernen dazu. Was ich gemeint habe, ist, technisch-naturwissenschaften haben eine lange Entwicklung, nur die Rasanz der Entwicklung, die man in den Medien findet, entspricht nicht der Wirklichkeit.
Mhm.
Es ist nicht so, Sie finden jedes zweite Jahr ein neues Mobiltelefon oder Sie finden eine Mobiltechnologie großartig angekündigt. Was nicht angekündigt wurde, ist, dass die Standards 17, 18 Jahre vorher festgelegt wurden. Nicht? Das heißt, ich weiß schon 15 Jahre im Vorhinein, was irgendwann einmal kommen wird, nur der Konsument nimmt das so nicht.
Wie alt ist Ihr Handy?
Meines ist jetzt 3 Jahre alt und wird demnächst kaputt.
Aber wenn Sie sich ein neues kaufen, dann tun Sie das nicht wegen der wenn ich Sie richtig verstanden habe, wegen der technologischen Neuerungen, denn die sind eigentlich gar nicht so sehr da, sondern höchstens Komfort, Bedienung,
ja,
Preis.
Ja.
Aber die Basis.
Aber Sie haben eine sehr, sehr solide Basis, ja. Was sich in den letzten 10, 15 Jahren hier radikal verändert hat, ist der Preis, mit der ich neue Ideen, der finanzielle Aufwand oder der niedere finanzielle Aufwand, mit der ich solche Technologien umsetzen kann.
Wohingegen die Technologie an sich?
Die Technologie als sich entsprechend bereits vorhanden.
Aha. Okay. Jetzt frage ich Sie, wissen Sie alles über Mechatronik oder wollen Sie noch was wissen? Bitte.
Mich würde interessieren, wenn Sie in der geschichtlichen Darstellung, haben Sie also ein Kompetenzzentrum, wie Sie dann nach Linz gekommen sind, an die Universität Linz, haben Sie von einem Kompetenzzentrum gesprochen und dann noch eine weitere Abkürzung mit 4 Buchstaben, weiß ich nicht.
Ja, das war das Linz, das war das ACCM. Das ist jetzt ein ganz neues Kompetenzzentrum, eben in Betrieb seit 2008. Und hier kooperieren die Johannes Kepler Universität, dann das LCM und die Firma Fatron in einem großen von der FFG geförderten Forschungsprojekt.
FFG ist?
Forschungsförderungsgesellschaft ist. Und im Wesentlichen sind hier 45 Firmen beteiligt, glaube ich, oder?
Mit welchen Entwicklungen kann man denn jetzt rechnen? Oder was können Sie schon voraussehen? Was werden so die nächsten Entwicklungen sein, wenn es jetzt Handy gab, dann ganz Camcorder und alles? Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen können, in 10 Jahren, da könnt ihr mit diesem oder jenem rechnen?
Also hier müsste ich Heisenberg zitieren. Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und ich erwarte mir sicher einige oder wesentliche Verbesserungen in der Antriebstechnik, also in der Motorentechnik. Ich glaube, weil hier international ein entsprechender Druck vorhanden ist, auch diese Technologien umzusetzen. Ich habe ein Gebiet überhaupt nicht erwähnt.
Was heißt das praktisch?
Also sparsamer, alternative sparsamer Möglichkeiten. Mhm. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, auf ein Gebiet einzugehen, das auch zur Mechatronik gehört. Das wäre also Mikroroboter, also Maschinen auf Mikroskop. Größer, hergestellt durch neue technologische Verfahren. Die Idee ist der Roboter, der ihre Arterien putzt und entkalkt.
Aha.
Also diese Dinge erwarte ich mir ohne weiteres. Übrigens, erste Maschinen, die so etwas machen, gibt es bereits auf Laborebene.
Also
Mikrosensorik, Mikroaktuatorik, neue Pumpsysteme, um Zuckerkranken zu helfen. Also hier gibt es einige Dinge. Also von diesen glaube ich, dass sie ein sehr großes, eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben.
Das ist jetzt angewandte Medizinforschung.
Ja, aber die essentielle Maschine ist Mechatronik. Die Anwendung ist in der Medizin.
Mhm.
Aber sie haben elektrotechnische Komponenten, sie haben regelungstechnische Komponenten und natürlich auf mikroskopischer Ebene mechanische Probleme zu lösen, die man so ja vom Alltag her nicht gewohnt ist.
Wenn ich es nochmal so ganz platt übersetzen darf, hieß also, Sie könnten sich vorstellen, dass in einem überschaubaren Zeitraum bei einem Patienten, bei dem man feststellt, Arterienverkalkung, hochgradig gefährdet für Herzinfarkt oder Schlaganfall, die Medizin ein Gerät einsetzt, das die Arterien sozusagen von den Verkalkungen befreit, sodass der
oder zumindest durch die Arterie geht, sie aufdehnt
und einen
Stent setzt, also praktisch ohne operativen Eingriff, also das sind sicher ganz entscheidende Dinge.
Ja.
Ich muss vorausschicken, ich bin da totale Laie jetzt und ich hoffe, Sie haben es nicht am Anfang gesagt, ich kam ein bisschen zu spät. Sind jetzt Studien wie Elektrotechnik dann eigentlich schon obsolet oder gibt es sie noch und warum studiert man dann konkret Elektrotechnik und nicht Mechatronik?
Also die Frage ist ganz einfach, es gibt viel zu wenig Ingenieure, es gibt einen großen Markt für Elektrotechniker, es gibt einen großen Markt für Maschinenbauer, genauso gut wie für Computerwissenschaftler. Nur als Anwendung ist die Mechatronik in den 80er Jahren als neues Wissenschaft, als neues Ingenieursdisziplin entstanden, weil es vorher die Fragestellungen nicht gab. Ich möchte da vielleicht etwas, ich habe hier was für die Antwort, auch etwas Historisches. Die Elektrotechnikfakultäten sind aus den Fakultäten für Maschinenbau hervorgegangen. Elektrotechnik war einmal ein Teilgebiet des Maschinenbaus. Und genauso gut ist die Mechatronik aus Elektrotechnik, Elektronik, Maschinenbau, Mechanik und Computerwissenschaften hervorgegangen. Und mit den neuen technischen Entwicklungen, wie es seinerzeit in der Elektrotechnik war, insbesondere die Einführung der Elektronik, als man sich vom klassischen Elektromaschinenbau getrennt hat und mit der Elektronik eine Entwicklung genommen hat, dass man eigenständige Fakultäten gründen konnte, kommt es auch in der Mechatronik zu einer Weiterentwicklung, einer wissenschaftlichen Entwicklung, die von den Bestehenden nicht abgedeckt wird. Das macht sie nicht obsolet.
Da würde ich ganz gerne eben auch nochmal nachfragen, nach der Organisation eben dieser interdisziplinären Forschung. Weil Sie, jetzt gerade haben Sie eben auch gesagt, es gibt ja sozusagen die einzelwissenschaftliche Forschung, also Sie sind ja selbst Elektrotechniker, wenn ich das richtig in Erinnerung behalten habe, jetzt in dieser kurzen Zeit. Und Sie forschen jetzt mechatronisch. Also das, was ich mir zuerst gedacht habe, war eben die Frage, was macht eigentlich dann einen guten Mechatroniker aus, der Elektrotechniker ist? Heißt es immer sozusagen, dass ein guter Elektrotechniker auch immer ein guter Mechatroniker ist, wenn er in das entsprechende institutionelle Umfeld kommt? Aber was Sie jetzt gesagt haben, irgendwie vermittelt mir einen Eindruck, dass es dass sozusagen das Zusammenwirken von Personen mit so einer einzelwissenschaftlichen Qualifikation eigentlich eine Übergangslösung darstellen kann, dass man jetzt vielleicht so in ein paar Jahren die Lehrstühle eigentlich mit Mechatronikern besetzt und nicht mehr mit Leuten, die früher so aus der Elektrotechnik kommen oder aus dem Maschinenbau.
Also die letzte Frage kann ich sofort beantworten. Sie brauchen nur in die Geschichte schauen, die ersten Computerwissenschaftler waren Elektrotechniker, Mathematiker oder Physiker. Heute ist es nicht mehr der Fall. Als die Mechatronik in Linz errichtet wurde, nahm man selbstverständlich Experten aus den jeweiligen Fachgebieten. Wenn Sie heute unsere jungen Forscher, Doktoranden, aber auch schon Absolventen sehen, dann sind das bereits Mechatroniker. Und als letzte Anmerkung, weil Sie zu mir gesagt haben, ich bin Elektrotechniker, das stimmt. Aber während des Elektrostudiums war die Aussicht, ein Leben lang mit Maxwell Gleichungen zu lösen, für mich so enttäuschend, dass ich gedacht habe, nein, ich mache Regelungstechnik, Regelungstheorie. Das war damals ein ganz neues Studium. Ich habe ein Studium Irreguläre gemacht und so bin ich überhaupt zur Regelungstechnik gekommen.
Weil es doch eine junge, neue Kombinationsdisziplin ist, gibt es auch ein neues ethisches Bewusstsein. Es klingt so danach, als ob es Forschungsgebiete gibt oder Anwendungsgebiete, Militär oder auch Medizin, wo man sich die Frage stellen muss, bis wohin geht es, oder auch Arbeitsmarkt, Verdrängung von Arbeitskräften. Gibt es da ein Bewusstsein, wird da ein neues Bewusstsein entwickelt? Was ist Ihre Haltung dazu?
Also ich glaube, dass das ethische Bewusstsein, und ich würde bitten, dass Sie hier bei Ingenieursgesellschaften nachschauen, ein sehr hohes ist. Sie können das bei IEEE oder bei anderen Gesellschaften nachschauen. Das Thema Militärtechnik ist sicher eines, das weltweit nicht gleich diskutiert wird. Es ist in Europa, gibt es hier eine andere Haltung dazu als zum Beispiel in den USA. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und
können Sie das ein bisschen beschreiben?
Ja, also es ist, wenn in Europa jemand über eine Waffenentwicklung vorträgt, dann wird hier die Frage automatisch von Ethik oder sonst etwas gestellt. Soll man das machen? Darf man das machen? Soll man es unterbinden? Das ist zum Beispiel in vielen Ländern unserer Welt überhaupt kein Thema. Ich habe also Konferenzen gesehen, da haben Leute über entsprechende Entwicklungen vorgetragen. Das ist eine Frage, die vielleicht auf nationaler Ebene gar nicht zu klären ist und daher bei den Weltorganisationen nicht diskutiert wird.
Glauben Sie, dass es notwendig ist, diese, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer persönlichen Sicht, diese ethischen Fragestellungen?
Also ich halte ethische Fragestellungen für sehr wichtig. Denn schließlich sollte jede Arbeit, die man tut, selbst verantwortbar sein. Mhm. Und dazu ist eine ethische Haltung notwendig. Ich glaube nur nicht, dass man davon ausgehen darf, dass es eine ausgezeichnete ethische Haltung gibt.
Willst du nochmal nachfragen?
Ja.
Teilfrage 1, könnten Sie Grenzen einziehen im Bereich Militär und im Bereich Arbeitsplatzverdrängung?
Also fange ich mit der mit Militär kann ich keine Grenzen einziehen, weil ich weiß, dass es weltweit vollkommen verschiedene Haltungen gibt.
Die Sie aber mit Ihrem Forschen oder mit Ihrem...
Die nicht jetzt die österreichische sind. Mhm. Die jetzt überhaupt nichts mit Österreich zu tun haben, die in Österreich kein Thema sind.
Sie, wird das in Europa schon unterschiedlich gesehen?
Es ist in Europa bereits, es wird in Frankreich anders gesehen als in Deutschland und es wird in den USA oder in Russland vollkommen anders gesehen als bei uns.
Und ist es dann so in Nationen wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika, dass die Nachfrage sozusagen, dass ein höheres Budget automatisch in den Forschungsbereich eingeht, also dass man hier sozusagen dann wirklich...
Es ist die, soweit ich es persönlich sehe, ist der amerikanische Ansatz eben ein anderer. Es wird hier sehr viel über diese Schienen gefördert, aber teilweise auch werteneutral. Mhm. Das heißt, nicht jede Militärausgabe ist notwendigerweise zielgerichtet. Man möchte auch wissen, was eine Disziplin kann. Mhm. Ich kann auch reine Algebra fördern, um zu wissen, was die Leute dort können. Natürlich gibt es einige, die werden im Hinterkopf daran denken, vielleicht könnte man es eines Tages brauchen. Aber es ist eine vollkommen andere Haltung als bei uns. Mhm. Aus meiner persönlichen Sicht. Mhm. Zur Arbeitsplatzfrage glaube ich nicht, dass man durch schlechte Technologien Arbeitsplätze schützen kann. Das ist eher kontraproduktiv. Und man sollte nicht ein technisches Gebiet mit Fragen belasten, die man auf sozialer, politischer Ebene lösen kann. Warum soll ich nicht eine Arbeit erleichtern? Ich habe es auch geschafft, von 60 Wochenstunden auf 40 zu kommen. Das ist keine technische Frage, das ist eine sozialpolitische Frage.
Ich möchte eine kurze Ergänzung machen zur arbeitspolitischen. Die Mechatronik liefert sehr gute Voraussetzungen, den Sicherheitsstandards in verschiedenen Industrien zu erhöhen. Zum Beispiel Roboter, Sie haben gesehen, Stahlwerk oder Balzwerk, da gibt es inzwischen Einrichtungen, wo sehr gefährliche Arbeiten übernommen werden durch Roboter. Und das, glaube ich, hat einen sehr hohen Stellenwert auch in unserer Gesellschaft, dass wir Verletzungen oder Unfälle vermeiden, indem wir so moderne Systeme einsetzen.
Ich hätte auch noch einen Kommentar zu der ethischen Geschichte. Ich glaube, was man sich bewusst machen muss, ist, dass die Innovation auf einem Level passiert, der noch sehr applikationsunabhängig ist. Das heißt, mit einer Entwicklung, mit der Sie im Gesundheitsbereich einen Riesenfortschritt machen können, können Sie auch eine tödliche Waffe bauen. Das heißt, insofern sind die Wissenschaften unschuldiger, als man vielleicht glaubt. Dass das Militär trotzdem Grundlagenforschung fördert, weil sie sich ja hoffen, dass daraus auch militärische Entwicklungen hervorgehen, das steht außer Zweifel. Ja? Die gleichen Entwicklungen können aber genauso für nützlichere Anwendungen jetzt verwendet werden. Aber insofern ist das sehr kritisch. Also eine Selbstbeschränkung auf wissenschaftlicher Ebene wird hier nicht gut greifen.
Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, ich habe es zuerst nicht deutlich gemacht. Ich habe gesagt, in den 80er Jahren hat sich die Mechatronik insbesondere entwickelt in Asien und in Europa, weil hier das neue Zusammenwirken notwendig war. Das sind aber genau die Bereiche, wo die großen Militärforschungen fehlen. In einer Weltraum- und Flugzeugtechnologie war das Zusammenwirken der einzelnen Disziplinen von Anfang an selbstverständlich.
Ja, das sind die Fragestellungen, die kennen wir ja spätestens mit Brechts Galilei in der Schule oder mit Friedrich Dürrenmatt, die Physiker, als permanente Diskussion, auf welchem Level der Entwicklung auch immer, welche Verantwortung hat Wissenschaft gegenüber Gesellschaft, wie frei ist Wissenschaft da, und mir hat bei Brechts Galilei immer der Satz gut gefallen, den Recht, glaube ich, der Galilei sagt, traurig das Land, das Helden nötig hat, glaube ich, so ähnlich heißt es. Also er widerruft ja dann eben unter dem Druck der gesellschaftlichen Repression, und eigentlich seitdem ist diese Fragestellung, es wird vielleicht auch in diesem Jahr in dem Galilei-Jahr dann nochmal häufiger diskutiert werden, der Vatikan hat irgendwie über 500 Jahre gebraucht, bis er seinen Irrtum Galilei sozusagen zurückgenommen hat. Und das war vielleicht die gesellschaftliche Macht, die damals heute ungefähr das repräsentiert, was eben vielleicht eben die wirtschaftlich vorherrschende Ideologie von heute bedeutet. Ich würde nochmal gerne auf ein ganz anderes Feld kommen, wenn mir das vorhin in unserem Gespräch so interessiert hat, weil Sie gesagt haben, also wir haben über die internationalen Unterschiede geredet, haben festgestellt, also Mechatronik, wenn ich das eben nochmal so zitieren darf, haben Sie gesagt, ist mittlerweile ein weltweiter Studiengang, also etwas, was 1992 in Linz begonnen hat.
90
ist mittlerweile längst überall in der Welt. Sie sind international sehr viel unterwegs, und Sie haben auch so beschrieben, dass einzelne Nationen in der mechatronischen Forschung weiter sind, andere etwas weniger weit. Vielleicht können Sie das nochmal so etwas ausführen.
Ja, also wie gesagt, Mechatronik kommt sicher aus Japan, die ersten Ideen. Das ist auch ganz klar an das Produktspektrum dieser Länder gebunden. Das heißt, das war die Zeit, wo Japan mit neuen Fotoapparaten, Kopierern, Videokameras etc. Das waren also die Vorgänger der Mechatronik, auf den Markt gekommen ist. Und damals war sicher Japan hier führend. Mechatronik hat natürlich auch eine entsprechende nationale Färbung. Wenn ich heute nach Deutschland gehe, dann ist Mechatronik sicher sehr stark automobillastig. Mhm. Klar, durch die industrielle Struktur schaue ich mir Mechatronik an in Österreich oder insbesondere in Oberösterreich, dann werde ich hier eine sehr starke Affinität zum Werkzeugmaschinenbau und zur Stahlindustrie finden. Das zeigt einfach, Mechatronik ist eben ein fächerübergreifender Ansatz, und dieser Ansatz wird dann von den verschiedensten Industrien benötigt, und die industrielle Struktur in Europa ist denn verschieden.
Mhm, mhm. Und in Russland zum Beispiel ist Mechatronik?
In Russland ist Mechatronik genauso ein Studium. Und man darf natürlich eines nicht vergessen, analog zu den Vereinigten Staaten hat Russland einen sehr starken militärischen Komplex, war also und ist teilweise in gewissen Disziplinen der Raumfahrt noch immer führend.
Führender als die USA?
Ja. Nicht? Also, wenn Sie heute die Weltraumstation anschauen, dann werden sie vornehmlich von unbenannten russischen Raumtransportern versorgt. Die westlichen Länder verfügen über keine ähnliche Technologie. Mhm.
Sie haben vorhin gesagt, die Mir ist nach wie vor ein kleines Wunderwerk.
Ja, also die Mir war ein kleines Wunderwerk. Ich habe es nicht mehr im Kopf, wie lang diese russische Raumstation in Betrieb war. Aber ich glaube fast 20 Jahre. Das ist eine technische Leistung, die bisher noch nicht überboten wurde. Wir hoffen, dass das die jetzige Weltraumstation schaffen wird. Mhm.
Ja?
Weil gerade angeklungen ist, Russland, wie schaut es in China aus? Weiß man da über chinesische Mechatronik etwas?
Ich muss sagen, ich bin zwar international tätig und auch in China, aber inwieweit jetzt Mechatronik wissenschaftlich gepflegt wird in China, hier muss ich passen, dass Mechatronik gepflegt wird in Anwendungen, ja.
Also,
aber inwieweit es als eigenständige wissenschaftliche Disziplin gepflegt wird, das, hier muss ich passen.
Dann haben Sie vorhin noch gesagt, Südkorea und Japan sind so die starken.
Ja, Südkorea ist sicher, was Mechatronik betrifft, eines der führenden Länder. Denken Sie an die südkoreanische Automobilindustrie. Denken Sie an die gesamte, an Samsung. Mhm. Denken Sie an die führende Stahlindustrie in Südkorea.
Gibt es da einen Austausch? Also gibt es zwischen Ihren Forschungen hier in Linz und einer südkoreanischen Universität?
Also,
sowas wie ein Abkommen?
Ein direktes Abkommen gibt es nicht, aber ich habe persönlich sehr gute Beziehungen zu Südkorea, bin auch tätig in wissenschaftlichen Organisationen. Und der Präsident der wissenschaftlichen Organisation der Regelungstechniker war ein Südkoreaner und ist jetzt ein Italiener. Und mit dem habe ich mehrere Jahre sehr viel zusammengearbeitet.
Und die Lingua Franca ist natürlich immer Englisch, wenn Sie sich unterhalten.
Das ist richtig.
Sie haben wahrscheinlich ein Vokabular, das keiner von uns hat. Mechatronische Begriffe auf Englisch. Das ist wahrscheinlich, wenn sich Mediziner unterhalten und Englisch miteinander reden. Würden Sie denn jetzt zum Beispiel einem Linzer Studierenden sagen, wenn du, oder einem besonders begabten Studierenden, sagen, wenn du weiterkommen willst, geh 2 Jahre nach Südkorea an der Universität?
Das selbstverständlich. Also wir in unserem jetzigen Ausbildungsmodell gehen unsere Studenten nach Russland, nach Neuseeland, Australien, USA, also auch Japan steht ihnen offen.
Und umgekehrt kommen auch Studierende aus dem Bereich?
Es kommen auch Studierende.
Ja. Mhm. Ja. Sie haben jetzt 700 Studierende, habe ich vorhin?
Circa 700, die jetzt im matrikuliert sind und mehr als 700, die bereits absolviert haben.
Ist das relativ international verglichen, ist das viel, mittel, klein?
Ja, ich glaube, es ist eine gute Zahl im Mittelfeld. Mhm. Wobei man eines nicht vergessen darf, dass viele große, es gibt natürlich Universitäten anderen Zuschnitts, also wo ich an einer Universität 150.000 Studenten habe und es gibt auch Elite-Universitäten, wo ich nur 4.000 bis 6.000 habe.
Mhm. Weil in dem Fachgebiet, was ich vertrete, kleine Anekdote, aber eine Theaterwissenschaften, das habe ich schon oft erzählt, gibt es das Bonmot, Theaterwissenschaft hat zwei Feinde, das Theater und die Wissenschaft. gibt es eine relativ hohe Abbrecherquote. Also ich glaube, 65% der Studierenden, die Theaterwissenschaften beginnen, brechen ab. Bei Germanisten ist es nicht viel anders. Eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Das ist ja auch etwas, was in der gesellschaftlichen Debatte dann oft gesagt wird, das kann sich eigentlich keine Nation leisten, dass so viele Studierende abbrechen. Wie ist denn das bei Mechatronik?
Also die Mechatronik verhält sich hier nicht anders als alle technischen Wissenschaften, wobei ich das Wort Abbrecher etwas vorsichtig verwenden würde. Es heißt ja nicht, dass das Studium als solches abgebrochen wird, sondern in den meisten Fällen erkennt dann jemand im zweiten oder dritten Semester, dass ihm ein anderes Gebiet besser zusagt. Das heißt, er bricht dann nur ein gewisses Studium ab, aber nicht seine persönliche akademische Ausbildung. Okay. Das ist in den technischen Gebieten sicher zu beachten.
Bitte schön. Sagen Sie es nochmal bitte.
Meine Frage ist, wie viele von den aktuell 700 Studenten in Linz sind Studentinnen?
Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir ein Problem. Ich schätze, dass wir momentan eine Zahl zwischen 20 und 30 haben. Das heißt, die Anzahl der Damen, die sich für dieses Studium entscheiden, ist noch nicht allzu groß, obwohl es hier seitens der Johannes Kepler Universität sehr starke Aktivitäten gibt, das zu fördern. Es betrifft nicht nur die Mechatronik, es betrifft alle technisch-naturwissenschaftlichen Studien. Aber wir haben das vorher
diskutiert. Jetzt kommt das
Nationale. Das ist wohl ein nationales Problem.
Denn
in den romanischen Ländern in Europa ist die Verteilung eine durchaus andere.
Stellen Sie sich vor, in Italien, in Frankreich gibt es mehr Mechatronik-Studentinnen.
Ich habe also keine Erklärung, die einer Prüfung standhalte. Ich kann das nur feststellen. Aber es kann jeder an das Politecnico Milano oder an La Sapienza gehen und er wird feststellen, dass man vom Gebiet der technischen Mechanik angefangen über Mathematik und auch Elektrotechnik sowohl im studentischen als auch im Professorenbereich also sehr viele Damen findet.
Jetzt fragen wir Peter Becker, weil der hat jahrelang in Italien an der Universität unterrichtet, wie er sich das erklärt. Du musst das erklären können als halber Italiener.
Das ist jetzt wirklich eine große Herausforderung. Wenn so spontan, würde ich sagen, vielleicht eher ironisch, nachdem in Italien sowieso alle Akademiker später arbeitslos werden, macht es keinen großen Unterschied, welches Fach das man belegt.
Aber Mechatronikerinnen werden nicht arbeitslos, oder?
Also die jungen Damen, die das Studium erfolgreich absolviert haben, haben Karriere gemacht. Sie werden in unseren Broschüren das immer als Herzeigmodelle finden, sei es jetzt bei MAN, Rosenbauer oder auch in der wissenschaftlichen Laufbahn.
Also ich glaube, das bleibt wirklich eine ungelöste Frage. Oder Sie haben eine Antwort. Toll.
Ich habe eine Mikroelektronik-Professorin aus Italien mal gefragt, was sie dazu sagt. Und die hat eben gesagt, sie hatte auch viele Kolleginnen. Und sie meinte, ihre Erklärung ist, dass in Italien der Beruf des Ingenieurs oder der Ingenieurin präsenter ist in der Gesellschaft. Bei uns ist das anerkannt, aber das sind so ein bisschen die Freaks. Ja, man bewundert das, aber es ist jetzt nicht unbedingt was man machen muss. Und sie glaubt, dass dann auch Leute, und das sind oft Mädchen, die vielleicht nicht so viel in Kontakt kamen mit diesem Feld, keine Angst haben, dieses Studium zu wählen. Während bei uns hat das so diesen freakigen Charakter, dass auch bei den männlichen Jugendlichen auch vielleicht die Schwelle überwunden werden muss, aber nicht so groß ist.
Was würden Sie denn, also Sie machen, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt noch machen oder ob das Assistenten oder Assistentinnen bei Ihnen machen, wenn Sie Studienberatung machen, ich nehme an, das machen Sie auch. Und
ja,
es kommt jemand eben jetzt kurz nach der Matura oder während des letzten Schuljahres und sagt, ich trage mich mit dem Gedanken, Mechatronik zu studieren. Wie reagieren Sie? Fragen Sie, welche Noten haben Sie in Mathematik, Physik und Chemie und wenn dann jemand sagt, da habe ich lauter Vierer, sollen Sie dann vergessen Sie es? Oder was würden Sie als Eingangsvoraussetzung?
Also als Eingangsvoraussetzung sollte jemand Freude an diesem Gebiet haben und ein gutes mathematisch-physikalisches Wissen schadet für Mechatronik sicher nicht. Aber ich möchte schon betonen, dass für jedes technische Studium auch eine gute Sprachkenntnis und eine Kenntnis von Fremdsprachen von Vorteil ist. Man sollte Techniker hier nicht in so ein ganz enges spezielles Feld einzuordnen versuchen.
Aber Englisch, also gute Englischkenntnisse reicht wahrscheinlich, oder?
Gute Englischkenntnisse sind auf jeden Fall die Minimum.
Ist
das Minimum.
Viel seltener.
ist das Minimum, wobei man aufpassen muss, nicht? Das technische Englisch, das sich hier entwickelt, hat ja ein Eigenleben. Ich glaube, man versteht alle nur nicht die Engländer, nicht? Die wundern sich, dass dem kleinen Volk von 60 Millionen der Rest der Welt sagt, wie man Englisch spricht.
Also nochmal, das heißt, es entwickelt sich so ein eigenes Idiom,
Natürlich,
mit dem Englisch, was Prinz Philipp spricht, nicht mehr viel zu tun hat.
Nein, und besondere Freude haben die Engländer, wenn dann ein Chinese ihm sagt, wie es heißt.
Wir haben noch zwei Fragen aus dem Publikum, die schon länger warten. Einmal der Herr hier vorne.
Achso, ganz überrascht. Was mich interessiert, oder? Ich habe in der Schule immer so viel vergessen. Oder? Und dann habe ich mir gewünscht, ich möchte einmal etwas studieren, wo ich das dagegen arbeiten kann. Und es wäre interessiert, wie weit das eigentlich ist mit der Kopplung von Mensch und Maschine. Ich habe immer davon geträumt, so ein Ansteckmodul für den Kopf zu erfinden, damit man nicht so viele Sachen vergisst. Gibt es so einen USB-Stick oder so Ideen? Nürnberger Trichter, 21. Jahrhundert.
So eine Art Anti-Alzheimer.
Also einen Ansteckknopf gibt es schon, aber mit denen können Sie vielleicht jetzt nur einen kleinen Roboter bewegen. Denken müssen Sie noch selber. Also da ist momentan keine Sicht. Alle Computerhilfen, sage ich immer, meine Studenten sind Denkkraftverstärker, aber verstärken kann man nur das, was da ist.
Keine Hoffnung.
Was finden Sie denn selbst faszinierend an der Mechatronik? Was reizt Sie daran?
Was mich fasziniert, ist, dass ich verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen an konkrete Probleme anwenden kann und die Erkenntnis, dass wenn ich jetzt Elektrotechnik, Mechanik oder sei es Regelungstheorie auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau betreibe, dass die Grundgedanken gar nicht so verschieden sind.
Ich hätte auch noch eine Frage, aber zum Vortrag selber. Sie haben vorhin von so kleinen Materialien gesprochen, die in der Medizin eingesetzt werden können, um zum Beispiel Nierensteine mit Lufthydraulik, diese
Schallwellen.
Und was ist, also Piezo sind Schallwellen? Oder wie muss man
das vorstellen? Piezo ist ein spezielles Material, das Sie zum Beispiel auch in Ihrem Handy haben, und zwar meistens beim Lautsprecher oder im Mikrofon, das die Eigenschaft hat, wenn es sich mechanisch verformt, können Sie eine elektrische Spannung abnehmen. Das würden Sie beim Mikrofon benutzen. Oder wenn Sie eine elektrische Spannung anlegen, verformt es sich mechanisch. Das wäre der Lautsprechereffekt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben auf diesem Tisch 200 Lautsprecher. Und dann können Sie damit einen ganz gerichteten Strahl erzeugen. Das heißt, die Schallwellen kommen von verschiedenen Richtungen. Und Sie sollen ja nicht die Bauchdecke zerstören, sondern den Nierenstein. Das heißt, Sie treffen sich dann genau am Nierenstein, addieren dort Ihre Wirkung. Und wenn man sich nicht verrechnet hat, ist der Nierenstein kaputt.
Das heißt, diese Materialien werden dann auch in diesem Superski eingesetzt?
Die werden zum Beispiel auch überall dort, wo sie Dämpfungseffekte erzeugen wollen, werden diese Materialien eingesetzt, also zum Beispiel in einem Ski. Aber natürlich kommen diese Materialien, haben entsprechende, auch in der Weltraumfahrt, dort waren sie das Erste. Wenn Sie heute einen Satelliten haben, dann hat er einen großen Sonnenkollektor, um Energie zu sammeln. Diese Konstruktion ist fortschrittlichster Leichtbau. Das können Sie auf der Erde gar nicht aufbauen, weil der fällt Ihnen schlichtweg runter. Das heißt, das muss von vornherein berechnet werden, dass es oben funktioniert. Und wenn Sie jetzt so einen Satelliten drehen, dann würde der so schlackern, nicht? Und das würde sich dann auf Ihr Fernsehbild ganz schlecht auswirken, wenn der so hin und her schlackt, wenn Sie entsprechendes Satelliten-TV haben. Und hier haben Sie zum Beispiel auch als Dämpfung Piezomaterialien.
Ich wäre vor allem an diesem Ski interessiert, der die Wärme in den Skischuh umleitet.
Das war...
Wenn Sie das mal ein bisschen vorantreiben können.
Ja, also Sie haben ja vielleicht sicher auch schon das Thema Energy Harvesting gehört. Das heißt, eine neue Technologie, wo man versucht, mit solchen Piezomaterialien dort, wo ich unerwünschte Schwingungen habe, Energie zu gewinnen. Es gibt schon Modelle, nicht? Da ziehen Sie eine Hose mit Piezomaterial an und laden dann beim Gehen Ihr Handy auf.
Jetzt würde mich noch sehr interessieren, wie sieht es bei Ihnen eigentlich zu Hause aus? Haben Sie alles voll mechatronischer Geräte, von Wäschetrockner, der auf Zuruf arbeitet oder den Sie von der Uni aus steuern können? Und
nein, meine Frau schimpft mit mir, dass ich zu viele Computer habe.
Aha. Aber Sie sind schon jemand, der das im privaten Leben auch faszinierend findet,
selbstverständlich.
In die Lebenspraxis zu übersetzen.
Selbstverständlich.
Es ist nämlich so, wenn ich dieses kleine, das ist ja kein Geheimnis verraten darf, dass Professor Schlacher seit 18. Dezember Vater von Zwillingen geworden ist. Ich stelle mir vor, dass das jetzt in der Lebenspraxis Ihre Kenntnisse vielleicht auch zur Erleichterung der Bewältigung familiärer Herausforderungen führen könnte. Haben Sie da schon Ideen?
Also über die Mechatronik, über die Mechatronisierung des Flascherlwärmers habe ich mir schon Gedanken gemacht.
Wie könnte das aussehen?
Ja, dass es wesentlich schneller geht. Also hier sind deutliche Zeitgewinne möglich.
Das geht Ihnen zu langsam.
Das geht mir nicht.
Ja. Und dass Sie sozusagen mit einem nächtlichen Augenklimper und den Flaschenwärmer in Gang setzen könnten.
Ja, das wäre angenehm. Das wäre dann der Knopf.
Was wären, wenn Ihre beiden Söhne, die es ja sind, wenn die 20 sind, dann haben wir das Jahr 2029. Wie wird ein Teil von deren, jetzt nach Ihrer Prognose, ich weiß, Sie sind kein Futurist, aber wie wird deren Lebenspraxis aussehen?
Auf jeden Fall wird die Information, also was ich persönlich vorhersehe, ist eine starke Zunahme der informationstechnischen Komponenten. Man sieht es jetzt ja, die Bedeutung Internet etc. ist ja bei der Jugend heute ein selbstverständliches Medium. Das wird sicher zunehmen. Und wir hoffen auch, dass diese informationstechnischen Komponenten nicht zu einer weiteren Ausbau der Kontrolle führen. Denn da sehe ich also wirklich eine Gefahr, einen Technologiemissbrauch. Denn, wie bereits erwähnt, die Technologie an sich ist wertneutral. Aber wofür man sie einsetzt, entscheidet im Endeffekt immer die Gesellschaft.
Mhm. Und wenn ich da nochmal nachfragen darf, also da haben Sie sozusagen eine gesellschaftspolitische Sorge, dass ein Missbrauch stattfinden könnte, in dem Sinne, dass das Privatleben immer stärker kontrolliert wird.
Es ist sicher so, dass sehr viele Daten in nicht staatlich überwachten Gesellschaften sich akkumulieren. Und hier sollte man sich die Entwicklung genau anschauen.
Verstehen Sie meine Skepsis, dass ich diese ganzen Vorteilskarten von Billa über Interio bis hin zu BIPA und DM und Nespresso eigentlich ungern einsetze, weil ich denke, ich bin irgendwie gläsern und irgendwann weiß jemand, wie viel Milch ich trinke und wie viel Flaschen Wein ich mir kaufe? Oder ist das...
Nein, ich würde Ihre Skepsis teilen und man muss sich ja nur ausrechnen, wie viel Daten man braucht, um in Österreich jemanden wirklich zu identifizieren. Und Sie werden sehen, dass Sie mit 20, 24 Fragen, Entscheidungen ein Individuum in Österreich locker identifizieren.
Mhm. Mit 20 bis 24?
Mit 24, nicht?
Machen Sie Online-Banking?
Leider ja, weil ich auch faul bin.
Aber eigentlich denken Sie sich auch, das ist gar nicht so sinnvoll?
Nein, also bei Online-Banking habe ich bei den Schutzwörtern, na gut, ich meine, bei der Bank sind sonst sämtliche nur Aufzeichnungen vorhanden. Und wenn man sein Rechnersystem sorgfältig wartet, dann mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Aber bei nicht autorisierten Datenhäufungen, wie Sie es gerade erwähnt haben, da würde ich schon eine gewisse Vorsicht warten. Mhm.
Sehen Sie, wie praktisch der Kepler-Salon ist. Man erfährt etwas über das praktische Leben. Wir bleiben noch ein bisschen zusammen. Sie können gerne noch, der Herr steht schon bereit, ein Glas Wein, Kaffee, Wasser trinken. Professor Schlacher bleibt auch noch ein bisschen bei uns und freue mich, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für den Vortrag und das Gespräch.